Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Wehnde, Ihrem Gesundheitsversorger für Göttingen und Umgebung. Nähe, die Vertrauen schafft.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch. Am Mikrofon begrüßt Sie Robert Rockenkamp. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die FDP erlitt herbe Niederlagen in den Landeswahlen in Niedersachsen und Berlin und verpasste jeweils den Einzug ins Parlament. Viele machen dafür die Regierungsbeteiligung auf Bundesebene verantwortlich. Es kommen Erinnerungen an das Kabinett Merkel II hoch, wo die FDP nach einer Koalition mit der Union in eine schwere Krise stürzte und aus dem Bundestag flog. Die Fehler von damals wollen die Liberalen nicht nochmal wiederholen und versuchen verstärkt eigene Themen zu setzen. Dazu gehören unter anderem E-Fuels und die Einhaltung der Schuldenbremse. Über die knifflige Lage der FDP und die liberalen Kernprojekte habe ich mit Konstantin Kuhle, Göttinger Bundestagsabgeordneter und seit März Landesvorsitzender der niedersächsischen FDP gesprochen. Das Interview wurde im März aufgezeichnet.
Sie waren im Oktober schon mal bei uns für ein Interview. Damals haben Sie gesagt, dass die Leute in schwierigen Zeiten erwarten, dass die Koalition nicht streitet. Jetzt ist das ja nicht ganz so hingehauen. Der Koalitionsstreit ist immer wieder in den Medien. Gestern erst sagte Herr Habeck, dass der Gesetzesvorschlag zur Gasheizungsreform bzw. zur Heizungsreform durchgestochen worden ist an die Medien. Er hatte das so ein bisschen indirekt der FDP in die Schuhe geschoben. Wieso klappt das nicht mit dem nicht öffentlich Streiten?
Also, wir haben in der Tat ganz schwierige Zeiten in Deutschland und Europa. Ein Krieg wütet in einem europäischen Land und das führt dazu, dass viele Menschen sich Sorgen machen. Diese Menschen wollen in diesen Zeiten vernünftig und seriös regiert werden. Und ich glaube, alle an der Ampel beteiligten Parteien tragen dafür eine Verantwortung. Und das gilt natürlich auch für meine Partei, für die FDP. Das bedeutet, dass man Streit unterlassen sollte, der die grundsätzliche Zusammenarbeit in der Ampel in Frage stellt. Und das erwarte ich auch von meinen eigenen Kolleginnen und Kollegen in der Ampel. Das bedeutet aber nicht, dass unterschiedliche Meinungen, die in einer Koalition natürlicherweise bestehen, nicht auch in der Öffentlichkeit deutlich gemacht werden müssen, zumal man ja unterschiedlichen Parteien angehört. Und deswegen glaube ich, dass ein gepflegter und ein gesitteter Streit auch zu einer Ampelkoalition dazugehört. Und ganz ehrlich, das ist auch in keiner Koalition anders.
Aber das Durchstechen von Gesetzesvorschlägen, die noch nicht öffentlich sind, ist ja doch nochmal ein neues Level.
Nein, das passiert jede Woche mindestens 3 oder 4 Mal. Und ich finde das, was Robert Habeck da gesagt hat, empfinde ich ein bisschen als Krokodilstränen. Also wer sagt denn, dass es nicht aus seinem eigenen Ministerium gekommen ist?
Gehen wir weiter das Interview von damals durch. Sie hatten damals auch angesprochen, die FDP hatte in der niedersächsischen Landtagswahl den Wiedereinzug verpasst. In Berlin ist jetzt das Gleiche passiert. Es stehen Landeswahlen in Bremen, Bayern und Hessen an. Was muss die FDP jetzt noch verändern, damit es in den kommenden 3 Landtagswahlen nicht zu dem gleichen Ergebnis kommt wie in Berlin und Niedersachsen?
Also erstmal ist natürlich das Wahlergebnis bei uns in Niedersachsen nach wie vor ein schwerer Schlag für die FDP. Die Freien Demokraten sind ein landespolitischer Akteur und füllen als eine Oppositionspartei der Mitte eine ganz wichtige Lücke, die man auch angesichts der rot-grünen Landesregierung dringend braucht. Und sie fehlt im niedersächsischen Landtag. Und ich bin zuversichtlich und optimistisch, dass uns 2027 der Wiedereinzug in das Landesparlament gelingt. Ich wünsche mir, dass die FDP auch mit Blick auf Bremen, Bayern und Hessen sich nicht mit sich selbst beschäftigt, sondern sich mit den Problemen im Land beschäftigt. Denn die Menschen haben ganz andere Schwierigkeiten und Probleme als das Schicksal der FDP. Und wenn wir das machen, dann bin ich auch zuversichtlich, was diese 3 Wahlen angeht. Ich selber werde mich in allen 3 Landtagswahlen auch engagieren, werde auch Termine wahrnehmen in allen 3 Bundesländern. Denn zusammen kann man leichter kämpfen, als wenn man das ganz alleine macht.
Sie hatten es angesprochen, die Probleme der Menschen zu erfassen und dann zu thematisieren. Jetzt sind Sie in den Medien, ist die FDP in den Medien ja immer eher als Neinsagerpartei in den Schlagzeilen gewesen. Nein zum Verbrenner aus, nein zu der Heizungsreform. Es gibt Streit um den Haushalt, man will die Schuldenbremse irgendwie noch einhalten, zumindest auf dem Blatt Papier. Aber so selber eigene Vorschläge abseits von E-Fuels gibt es ja zurzeit eigentlich nicht von der FDP. Ist das eine Schwäche der Medien oder müssen Sie da nochmal als Fraktion nachbessern?
Also Medienschelte gehört sich nicht, aber wir haben durchaus viele eigene Vorschläge. Ich nenne mal ein paar, die mir besonders wichtig sind. Das erste ist, dass wir dringend ein Einwanderungsgesetz brauchen mit einem Punktesystem, nach kanadischem Vorbild. Ich bin zuversichtlich und optimistisch, dass die Ampelkoalition schon bald ein solches Einwanderungsgesetz im Bundestag beschließen wird. Wir haben nach 16 Jahren Union in der Bundesregierung endlich die Möglichkeit, die deutsche Migrationspolitik vom Kopf auf die Füße zu stellen. Und da ist dieses Einwanderungsgesetz ein ganz wichtiger Baustein. Zweiter konkreter Vorschlag ist die Aktienrente. Der demografische Wandel führt dazu, dass wir glücklicherweise immer älter werden, dass aber unser Rentensystem unter Druck gerät. Und wir haben als FDP ja im Koalitionsvertrag durchgesetzt, dass zusätzlich zur Umlagefinanzierung der gesetzlichen Rente auch eine Absicherung über Aktien erfolgt. Das muss jetzt schnell kommen. Und da wünsche ich mir, dass die anderen nicht Nein sagen, sondern uns unterstützen. Und das Dritte ist die Planungsbeschleunigung. Hier wünsche ich mir, dass wir das, was in Niedersachsen mit den LNG-Terminals gelungen ist, in Wilhelmshaven und mit Stade, auch anwenden auf andere Bereiche, erneuerbare Energien, aber auch Straßen, Autobahnen und viele andere Bereiche, etwa den Wohnungsbau, wo momentan in Deutschland zu wenig passiert. Das wären mal so drei konkrete Vorschläge, wo die FDP sofort sagen würde, ja, lass uns das machen, aber da sagen eben die anderen auch mal nein. Aber das ist in einer Koalition auch normal.
Im öffentlichen Diskurs stehen Sie ja eigentlich zurzeit nur die E-Fuels und nicht die anderen Themen, die Sie jetzt angesprochen haben. Da will ich noch mal ein bisschen näher drauf einsteigen. E-Fuels sind viel in der Kritik gewesen, zu geringer Wirkungsgrad, es bräuchte Unmengen an Strom und man weiß nicht, wo der herkommen soll, wegen Atomausstieg, Ausstieg aus der Kohleenergie. Der ADAC hatte die deutsche Automobilbranche befragt und alle Autohersteller bis auf Porsche für das Verbrenner ausgesprochen. Die Zahlen mit dem Wirkungsgrad von 15%, manche sagen auch 20%, die Zahlen sprechen nicht dafür, die Industrie spricht nicht dafür. Wieso hängt die FDP trotzdem so stark an den E-Fuels?
Weil synthetische Kraftstoffe eine zusätzliche Möglichkeit des Klimaschutzes sind. Wir sprechen ja in der Europäischen Union über ein Verbot, Verbrenner neu zuzulassen in den 30er Jahren. Aber Menschen in Deutschland können sich nicht leisten, sich jedes Jahr ein neues Auto zu kaufen. Und deswegen wird es auch über 2030, 2035 hinaus in der Europäischen Union ganz viele Fahrzeuge geben, die mit Verbrennungsmotoren fahren, weil es Bestandsfahrzeuge sind. Und für diese Fahrzeuge eine zusätzliche Option zu schaffen, die sie klimaneutral tanken können, das halte ich im Sinne des Klimaschutzes und einer vernünftigen Bekämpfung des Klimawandels für richtig. Und wenn man dann sowieso synthetische Kraftstoffe als weitere Option hat, dann kann man auch die Neuzulassung von mit synthetischen Kraftstoffen betriebenen Fahrzeugen erlauben. Wenn die Fahrzeughersteller das dann nicht machen, dann ist das okay. Als Freie Demokraten, als Liberale kein Herz für eine bestimmte Technologie, auch nicht für synthetische Kraftstoffe, sondern wir haben ein Herz für Ingenieure und für die Kreativität und den Innovationsgeist der Menschen. Und wer weiß, was sich in den nächsten Jahren dann noch tun wird. Und deswegen sollte man das einfach sich offen halten, aber gleichzeitig unbedingt am Ausbau der E-Mobilität arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
E-Fuels werden ja auch gebraucht im Schiffsverkehr, wenn man den klimaneutral gestalten will, im Flugzeugverkehr. Und es wird Unmengen an Energie benötigt. Wo soll diese ganze Energie geschaffen werden, um diese E-Fuels herzustellen, wenn wir jetzt schon auf den kommenden Jahren einen Mangel haben?
Es ist wunderbar, dass Sie das sagen. Genauso ist es. Wir brauchen für ganz andere Mobilitätsformen auch synthetische Kraftstoffe. Also warum soll man dann neue Autos mit synthetischen Kraftstoffen verbieten, wenn man sowieso synthetische Kraftstoffe für den Schiffs- und Flugverkehr braucht?
Aber wo soll dann die ganze Energie
herkommen? Das weiß ich nicht. Ich bin ja kein Ingenieur, aber das kann sich ja entwickeln. Also warum muss ich denn eine klimaneutrale Technologie verbieten?
Aber ganz abseits von den E-Fuels, die hier aber trotzdem im Thema noch mit drin bleiben, wo soll denn der Strom zukünftig herkommen, wenn wir Atomkraft abschalten, die Kohlekraftwerke abschalten, wir haben einen höheren Energiebedarf durch Elektromobilität etc.?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich hätte mir gewünscht, dass man die Kernkraftwerke länger laufen lässt. Deutschland ist ja momentan in Europa ein Staat, der in hohem Maß dreckigen Strom produziert, in dem Kohleverstromung stattfindet, in dem die Verstromung von Gas stattfindet, das jetzt vorwiegend aus Norwegen und aus Holland kommt. Aber ich finde, es ist schon ein Akt der Heuchelei, dass wir über Klimaschutz sprechen und gleichzeitig unsere Verstromung in Deutschland so stark von fossilen Energieträgern abhängig machen. Und deswegen hätte ich mir gut vorstellen können, die Kernkraftwerke auch noch länger laufen zu lassen und würde mir auch wünschen, dass diese Debatte in Deutschland weitergeht. Wir müssen uns unbedingt kümmern um den Ausbau erneuerbarer Energien. Das halte ich für richtig, halte ich auch für einen guten Schritt. Wir müssen dafür aber endlich ein besseres Verständnis schaffen von dem Verhältnis zwischen Klimaschutz auf der einen Seite und Umwelt- und Naturschutz auf der anderen Seite. Es kann nicht sein, dass ausgerechnet diejenigen, die sich immer für Klimaschutz einsetzen, dann, wenn ein konkretes Windrad errichtet werden soll, als Erste blockieren. Und deswegen müssen wir dieses Verhältnis klären in der Bundesregierung, den erneuerbaren Energieanteil ausbauen, gleichzeitig unsere Energieabhängigkeit von autokratischen Regimen reduzieren und diesen Weg dann konsequent weitergehen. Trotzdem, finde ich, gehört es zur Wahrheit dazu, dass wir jeden Tag sehen können, dass die Reihenfolge, erst einen Ausstieg aus der Kernenergie zu machen und dann einen Ausstieg aus der Kohlekraft zu machen, eine falsche Reihenfolge ist, wo sich auch viele unserer Partnerländer in Europa wundern, warum das in dieser Reihenfolge gemacht wird in Deutschland. Politische Mehrheiten sind so, wie sie sind. Trotzdem kann man das ansprechen.
Ich will nochmal auf eine vorige Antwort zurückkommen. Sie hatten angesprochen, man muss Planung schneller werden. Ein Projekt, was ja auch seit Ewigkeiten festhängt, ist der Netzausbau, vor allem die Verbindung zwischen dem etwas stromreicheren Norden und dem stromärmeren Süden. Was muss da noch passieren, dass diese Stromtrassen gebaut werden?
Es muss endlich eine Vernetzung geben zwischen dem Bund und den Ländern mit Blick auf die Nutzung von Gutachten, Daten und Umweltdaten. Wir erleben immer wieder, dass Daten von zusätzlichen Ebenen neu erhoben werden müssen und dass sich dadurch Bau- und Planungsprozesse immer weiter in die Länge ziehen. Dann brauchen wir unbedingt die Möglichkeit, private Ingenieure, Ingenieursbüros stärker in die Planung des Netzausbaus zu involvieren, weil oftmals staatliche Baubehörden mit der Menge an Planung überfordert sind. Und vor diesem Hintergrund steht ja auch im Koalitionsvertrag drin, dass der Einsatz privater Projektmanager ausgedehnt werden soll. Dann würde ich mir wünschen, dass wir im Raumordnungsverfahren bestimmte Fragen, die derzeit noch auf Landesebene geklärt werden, auf Bundesebene einmal verbindlich für alle klären, damit dann der Ausbau schneller erfolgen kann. Dann würde ich mir wünschen, dass der Bundestag zügiger und häufiger vom Instrument der Legalplanung Gebrauch macht. Das bedeutet, dass ein Planfeststellungsbeschluss, der typischerweise durch eine Behörde ergeht, stärker auch vom Bundestag erlassen werden kann. Und wenn man das alles macht, dann wird man auch sehen, dass die Planungsbeschleunigung in Deutschland möglich ist.
Ein Punkt, der sicherlich noch darauf zukommen wird bei den Stromtrassen, ist ja die Finanzierung. Bund und Länder werden da ja sicherlich noch mal aneinander geraten, so wie sie das auch beim 49-Euro-Ticket gemacht haben. Wie ist da die Position der FDP zur Kostenverteilung bei Bund und Ländern?
Generell ist es so, dass die Länder sich stärker darum bemühen müssen, ihren staatlichen Aufgaben gerecht zu werden. Es kann nicht sein, dass bei jedem Thema, angefangen vom Rechtsstaat über die Bildung bis hin zu Verkehr, eine Finanzierung von Projekten, die eigentlich den Ländern obliegt, nur noch mit Bundeszuschüssen möglich ist. Und deswegen wünsche ich mir, dass Bund und Länder sich zügig einigen über eine Aufteilung der Kosten. Aber ich wünsche mir auch ein stärkeres Engagement der Länder in diesem Zusammenhang.
Die FDP ist immer groß hinter der Schuldenbremse hinterher. Jetzt haben wir ein Sondervermögen. Viele Ministerien wollen mehr Geld in ihrem Haushalt haben, was ganz üblich ist. Das mit der Schuldenbremse scheint ja jetzt nicht so zu klappen. Ist das auch vielleicht ein Grund für das schlechte Abschneiden in den Wahlen der vergangenen Zeit?
Wieso scheint das nicht zu klappen?
Naja, das Sondervermögen sind ja auch Schulden. Jetzt haben wir doch den Netzausbau, die Stromtrassen, mehrere Investitionen in verschiedene Bereiche. Die FDP wollte ja auch nochmal Investitionsfonds anregen etc. Das scheint ja jetzt auf die Schnelle nicht so zu klappen, außer sie kürzen woanders.
Genau, also die Sondervermögen, die wir gemacht haben, zum Beispiel für eine bessere Ausstattung der Bundeswehr, das sind auch Schulden, das ist auch Geld, was man sich am Kapitalmarkt besorgen muss, das stimmt. Trotzdem ist die Beibehaltung der Schuldenbremse ein ganz wichtiger Grundsatz, der dazu führt, dass nicht in allen Bereichen plötzlich zusätzliche Ausgabenwünsche entstehen. Wir haben im Bundeshaushalt während der Niedrigzinsphase der letzten Jahre Zinsbelastungen gehabt von 2-3 Milliarden. Also gerechnet auf den Bundeshaushalt, der bei über 300 Milliarden liegt, eine wirklich marginale Summe, sodass Schuldenmachen wieder attraktiv geworden ist für viele Politikerinnen und Politiker. Wir sehen allerdings jetzt, wo die Zinsen gestiegen sind, dass sich die Zinsbelastung im Bundeshaushalt verzehnfacht hat. Wir also um die 20-30 Milliarden ausgeben für den Schuldendienst an Schulden der Vergangenheit. Und das sind ja Summen, 20-30 Milliarden Euro, die wir in bestimmten Investitionsbereichen nicht mal ausgeben, wenn ich an den Bildungshaushalt denke oder wenn ich an den Straßenbau denke oder anderes. Und deswegen ist es so wichtig, dass Christian Lindner auch in dieser Zeit an der Schuldenbremse festhält, weil wir bei steigenden Zinsen erleben werden, dass ein großer Teil des Bundeshaushalts dann durch Zinslast gebunden ist. Und das können wir nicht zulassen. Zinsen sind immer eine Versündigung an kommenden Generationen und deswegen ist ein Festhalten an der Schuldenbremse auch genau richtig.
Aber die Schuldenbremse haben Sie ja mit dem Sondervermögen ja eigentlich aufgegeben.
Nein, genau das Gegenteil haben wir gemacht. Die Schuldenbremse, das Sondervermögen war ein Weg, um die Schuldenbremse zu erhalten. Denn das Sondervermögen ist ein im Grundgesetz verankerter Ausnahmetatbestand, mit dem für ein bestimmtes Thema zusätzliches Geld aufgenommen werden konnte. Aber die Schuldenbremse besteht weiter und führt dazu, dass man nicht einfach sozusagen zusätzliches Geld aufnehmen kann und das über alle Bereiche verteilen kann, sondern es kann passgenau nur für den Bereich Bundeswehr ausgegeben werden und gleichzeitig bleibt die Schuldenbremse erhalten für alle anderen Bereiche. Und das ist eigentlich eine ziemlich gute Lösung, wie wir angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine den akuten Finanzbedarf decken konnten und gleichzeitig aber grundsätzlich an der Schuldenbremse festhalten konnten.
Sie haben auf der Schuldenbremse ja im Papier festgehalten, aber mehr Schulden machen Sie ja trotzdem durch das Sondervermögen.
Genau, es werden Schulden gemacht, weil wir einen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine haben und diese Schulden werden auch sich auswirken auf den Bundeshaushalt, sodass man Zinsbelastung hat, die man abzahlen muss in Zukunft. Das ist auch richtig. Trotzdem sind das ja gerade Argumente dafür, grundsätzlich an der Schuldenbremse festzuhalten. Denn wenn wir zusätzlich zu dem Geld, was wir über Sondervermögen aufgenommen haben, jetzt auch noch anfangen, die Schuldenbremse auszusetzen, dann haben wir ja noch mehr Schulden. Sollten wir nicht machen.
Ja, dann letzte Frage mit Bitte um kurze Antwort, auch für Ihren Terminkalender. Wo sehen Sie die FDP bei den kommenden Landtagswahlen?
Also ich mache mir da keine Illusionen. Ich glaube, das wird eine harte Auseinandersetzung in Bremen, in Bayern und in Hessen. Aber ich kenne die Kolleginnen und Kollegen, Kandidaten in allen drei Bundesländern. Das sind tolle Leute mit einem ambitionierten Programm und einer klaren Sichtweise auf die Herausforderungen der Zukunft. Und deswegen bin ich sehr optimistisch und guter Dinge, dass wir in allen drei Ländern den Wiedereinzug ins Landesparlament schaffen werden.
Dankeschön, Herr Kuhle.
Gerne.
Das war Konstantin Kuhle, Göttinger Bundestagsabgeordneter und Landesvorsitzender der niedersächsischen FDP. Gesprochen haben wir über die Lage der liberalen E-Fuels, die Herausforderung des steigenden Energiebedarfs und das Einhalten oder auch Nicht-Einhalten der Schuldenbremse. Am Mikrofon verabschiedet sich Robert Roggenkamp. Ich bedanke mich fürs Zu- und Einschalten. Das war Im Gespräch.